Die Motivation war erstmal, sich anzuschauen, was seit dem Afrin-Krieg dort passiert ist in der Region, was die Konsequenzen der türkischen Politik gegenüber Rojava sind. Das ist so der eine Ausgangspunkt, dass man sich anschaut, inwiefern dieser Krieg in Afrin und die nächsten Angriffe auf Rojava seitens der Türkei dazu geführt haben, dass die Lage vor Ort für die Menschen sich deutlich verschlechtert hat. Also wir haben 100.000 Menschen, die vertrieben wurden, viele hundert, die durch diese Kriegshandlung getötet wurden. Und ja, die Lage für Rojava hat sich nochmal deutlich verschärft und das ist nach unserer Ansicht in den hiesigen Medien zu wenig aufgenommen worden, dass es so ist. Und deswegen war die Überlegung, dass man eben das nochmal thematisiert. Wir hatten vor 3 Jahren mit Kampf in Kobane ein ähnliches Thema angesprochen und da war aber die mediale Lage eine völlig andere als heute.
Was würdest du als Ursache beschreiben für auch dieses Ausbleiben der medialen Berichterstattung in den letzten Monaten, in den letzten Jahren?
Das eine ist tatsächlich, dass der Kampf der syrisch-kurdischen Kräfte gegen den IS insofern zu erfolgreich war, dass man dieses Thema IS und auch die Gefahren, die dort wachsen, als erledigt ansah. Also dass man sagte, man muss sich damit nicht mehr beschäftigen, der IS ist geschlagen und das Thema ist damit erledigt. Das ist zum einen nicht der Fall und zum anderen gibt es ja noch andere Kräfte, die in der Region für Unruhe sorgen, seien es andere dschihadistische Gruppen, wie jetzt in Idlib, aber auch die Türkei, die vielfältige Politik in der Region verfolgt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil aus europäischer Sicht, aus westlicher Sicht der IS die Hauptgefahr war, war ja dann mit der scheinbaren Niederlage des IS in der Region das Thema quasi erledigt.
Nun nochmal zur Erinnerung, ja, Kobane, das war die Stadt, die vor 3,5 Jahren den IS aufgehalten hat. Seitdem, es gibt so ein paar Reportagen aus Kobane, ist da immer der Tenor, na klar, die Spuren eines Krieges sind sichtbar, aber es gibt immer wieder den Versuch, dass sowas wie ein, in Anführungsstrichen, normales Leben zurückkehrt. Dennoch aber der Krieg dort allgegenwärtig ist, dort Kinder aufwachsen, die nichts anderes kennen als Krieg, dass wenn Häuser stehen, sie eher halb zerstört sind, manche nur halb aufgebaut sind. Und dennoch es immer Initiativen gibt, die versuchen, Bedingungen herzustellen, dass sowas wie in Anführungsstrichen normales Leben wieder möglich wird. Wie würdest du die Situation in Kobane aktuell beschreiben?
Die Situation ist eigentlich überraschend gut insofern, dass bis heute ja die Grenze blockiert ist. Das heißt, humanitäre Hilfe kann nicht über die Türkei nach Kobane, nach Rojava gelangen. Dafür ist sehr viel Aufbauarbeit geleistet worden. Also es sind durchaus auch Wohnungen, Wohnhäuser aufgebaut worden, in denen Menschen unterkommen können. Das ist angesichts dessen, dass eben zum Beispiel Zement, Baustoffe generell kaum dorthin gelangen können, eigentlich eine große Leistung. Das große Problem jetzt aktuell ist natürlich, dass all das, was trotz der ganzen widrigen Umstände an Wiederaufbauhilfe geleistet wurde und auch weitergeleistet wird, auch von Initiativen aus Osteuropa, aber auch deutlich mehr von den Menschen in der Region selbst, dass das natürlich jetzt wieder in Frage gestellt wird, weil jetzt eine türkische Invasion droht gegenüber ganz Rojava, also auch gegenüber Kobane und auch den anderen Regionen im Norden Syriens. Und damit würde natürlich all diese Wiederaufbauarbeit wieder zunichte gemacht werden und die Menschen würden wieder vor zerstörten Häusern stehen. Das ist natürlich etwas, was man eigentlich verhindern müsste, aber dafür gibt es keine Öffentlichkeit, auch keine internationalen Akteure, die sich dafür einsetzen, dass das eben nicht passiert, dass nicht wieder Kriegszerstörung und Vertreibung wieder das Bestimmende sind.
Beispielgebend für das, was du erzählst, sind ja die Angriffe auf Afrin, beziehungsweise die Einnahme auch Afrins der türkischen Armee, auch von syrischen Hilfstruppen, vor ziemlich genau einem Jahr und auch ein Entstehen einer ja fast schon Kriegseuphorie in der Türkei, wo gleichzeitig ja auch durchaus wirtschaftliche Probleme gerade auftreten in der Türkei. Ihr habt nun in dem Buch, eine der Thesen auch von dir ist, dass das nun ein Vorspiel ist auf kommende weitere militärische Aktivitäten in der Türkei. Wie würdest du die prognostizieren oder was ist da auch die These des Buches?
Das eine ist, dass man natürlich sehen muss, dass die Türkei, seitdem Rojava sich etabliert hat, von Beginn an sich dafür eingesetzt hat, dass Rojava zerschlagen wird. Also die türkischen Pläne, Rojava anzugreifen, sind keineswegs neu, sondern bereits seit vielen Jahren kursieren auch in den türkischen Medien eben Karten darüber, Landkarten darüber, wie die türkische Armee in Nordsyrien einmarschieren könnte, welche Gebiete man besetzen könnte und so weiter. Das heißt, die Zielrichtung der türkischen Politik ist eigentlich eindeutig. Schon seit vielen Jahren, Rojava soll nicht existieren, Rojava muss zerschlagen werden. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wie weit der Türkei das erlaubt wird. Also inwiefern internationale Akteure, die Großmächte dafür Raum geben oder nicht. Wenn wir uns jetzt mal Afrin anschauen, dann war der Krieg ja nur möglich, weil Russland grünes Licht gegeben hat für die türkische Invasion. Hätte das nicht stattgefunden, hätte sich Russland nicht so verhalten, dann wäre die Türkei in Afrin nicht einmarschiert. Das ist jetzt im Fall von den weiter östlichen Gebieten Rojava ähnlich. Auch da geht es darum, wie werden sich die USA verhalten. Und dass wir jetzt über eine bevorstehende Invasion der Türkei reden können, auch das liegt eben darauf zurück, dass der US-Präsident sich geäußert hat und die US-Truppen dort zurückziehen will und damit quasi der Türkei ebenfalls wieder ein grünes Licht gibt, diese Gebiete anzugreifen. Also es hängt sehr, sehr viel davon ab, wie sich internationale Akteure gegenüber der Türkei positionieren. Und das ist auch der Moment, wo man sagen kann, es muss eigentlich andere Politiken über der Türkei verfolgt werden, damit Rojava überleben kann. Die Prognose, die man jetzt aktuell stellen kann, die sich auch natürlich ändern wird, auch in den nächsten Monaten, je nachdem, wie sich die verschiedenen Mächte verhalten, ist, dass die Türkei diese Pläne weiterverfolgen wird und sie das machen wird, sobald man ihr den Raum dafür gibt. Und derzeit gibt es einiges Anzeichen, dass die Großmächte diese Invasion zulassen werden. Und da muss man eben sehr aufmerksam sein und auch sich dafür einsetzen, dass es nicht dazu kommt. Und das ist auch ein Teil der Aufgabe an uns, Öffentlichkeit zu schaffen und das nochmal bewusst werden zu lassen, was dort androht. Und das ist auch ein Teil dessen, warum wir eine solche Publikation veröffentlichen.
Nun gab es, wenn man sich Berichte anschaut, sagen wir mal Berichte, die vor 5, 6 Jahren vielleicht erschienen sind und auf die Politik der Türkei geschaut haben, auf die sogenannte Kurdenfrage, wie es da manchmal diskutiert wird, waren dann Artikel in den letzten Monaten, Jahren, die dann sagten, na, das ist ja scheinbar jetzt ein Wandel der türkischen Politik, was die kurdische Frage angeht. Denn eigentlich war doch da Friedensprozess und alles sah gut aus. Wie würdest du solche Einschätzungen selbst einschätzen?
Also ich glaube, dass damals auch viel Wunschdenken dabei war, dass diese vermeintlichen Reformpläne der AKP-Regierung, der türkischen Regierung für wirkliche Fortschritte angesehen wurden, die aber das nicht waren. Also die AKP-Regierung ist eigentlich sehr gut darin, verschiedene Politiken zu verfolgen, aber immer mit dem Interesse, ihre Macht zu mehren. Und dieser sogenannte Friedensprozess mit der kurdischen Seite diente eigentlich hauptsächlich dazu, die Kurden in einer bestimmten Phase ruhig zu stellen und dafür zu sorgen, dass der Kampf gegen andere oppositionelle Kräfte verfolgt werden kann und dass die Kurden in dieser entscheidenden Phase nach Gezi ja ruhig bleiben. Von der kurdischen Seite ist natürlich die große Hoffnung gewesen, dass die AKP das ernst meint. Und wenn man sich anschaut, wie brutal und schwierig der Bürgerkrieg der 90er Jahre war, da kann man eben aus kurdischer Sicht sehr gut verstehen, dass man eine Rückkehr dieses Krieges vermeiden wollte, koste es, was es wolle. Und das hat die AKP gewusst und das hat die AKP auch für sich nutzen können, eben diese Angst vor dem neuen Aufbrechen des Krieges, und hat diesen Friedensprozess eigentlich für sich genutzt, um dort ja für Ruhe zu sorgen. Und spätestens als klar war, dass dieser Friedensprozess der AKP eher schadet als nützt, nämlich mit dem Erfolg der linken HDP bei den Wahlen 2015, war auch klar, dass die AKP diesen Friedensprozess wieder aufgeben wird und wieder zum Krieg zurückkommt, weil das dann ihren Interessen mehr nutzte als dieser vermeintliche Friedensprozess. Das muss man sich vielleicht auch für die Zukunft dann notieren, dass Politiken der AKP bei der Kurdenfrage eigentlich immer davon ja bestimmt sind, wie sie ihre Macht mehren kann und dass man einen wirklich gerechten Friedensprozess mit der kurdischen Seite von der AKP nicht erwarten sollte.
Im Buch selbst geht es auch um die Frauenbewegung in der Türkei. Wie würdest du denn den Zustand einer Gegenbewegung zur AKP, einer Gegenbewegung zu Erdogan aktuell beschreiben?
Bei den Sozialbewegungen ist es so, dass eigentlich seit dem Zerschlagen der Umweltbewegung, die eigentlich zuvor sehr, sehr relevant war in der Türkei, eigentlich die Frauenbewegung als eine der ganz wenigen wichtigen Bewegungen übrig geblieben ist. Das heißt, sehr viel, was eigentlich auf der Straße in der Türkei passiert, an Oppositionsarbeit, kommt aus der Frauenbewegung, und auch die wichtigen symbolischen großen Veranstaltungen sind organisiert von der Frauenbewegung. Das ist eigentlich derzeit auf der Ebene der außenparlamentarischen Opposition die wichtigste Säule, die Frauenbewegung. Insofern macht es auch Sinn, sich dieser Bewegung ein bisschen näher anzuschauen. Und das haben wir in der Publikation versucht. Das Problem von allen Sozialbewegungen in der Türkei, inklusive der Frauenbewegung, ist natürlich, dass die repressive Lage alles erschwert. Also das heißt, jede Demonstration, jede Aktion, jede Kundgebung muss eigentlich gegen die Staatsmacht durchgesetzt werden. Und jegliche noch so kleine Forderung wird als Angriff auf den Staat gewertet. Das heißt, wenn eine Aktion stattfindet für den Erhalt von Frauenhäusern, dann wird das von der AKP-Regierung als Angriff auf ihre Politiken verstanden und auch mit entsprechenden Antworten. Das ist ein Riesenproblem für die Sozialbewegung in Türkei. Und das nächste ist natürlich, dass außerparlamentarische Bewegungen den parlamentarischen Gegenpart brauchen. Also sie brauchen eine Stimme auch im Parlament, die in der Lage ist, ihre Forderungen aufzugreifen und in parlamentarischen Debatten einzubringen. Und das ist ebenfalls weitgehend zerschlagen. Das heißt, die HDP ist soweit marginalisiert, auch im Parlament soweit an den Rand gedrängt, dass sie diese Funktion nicht mehr erfüllen kann. Und die übrigen Oppositionsparteien spielen diese Rolle auch nicht. Das ist einfach ein relativ großes Problem für die Sozialbewegung. Wie können sie ihre Forderungen, die sie erheben, durchsetzen und überhaupt formulieren, weil jede Aktion auf der Straße repressiv verfolgt wird. Aber trotz der widrigen Umstände ist die Frauenbewegung auch auf den Straßen und ist aktiv. Und das ist bereits für sich selbst ein Riesenerfolg.